Der amerikanische Präsident Donald Trump, der demontiert immer stärker die Grundlagen der liberalen Wirtschaftsordnung. Zunehmend gleichen sich auch die USA an China an. Was sind die weltweiten Konsequenzen dieser Entwicklung, auch für uns in der Schweiz? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur der Handelszeitung, Markus Diemeyer. Mein Name ist Tim Höfinghoff in der Handelszeitung Insights. Hallo Markus.
Hallo Tim.
Du Markus, wir stehen ja nicht zum ersten Mal hier im Podcast-Studio zusammen und haben schon oft über die amerikanische Wirtschaft gesprochen, die Folgen und wie es weitergeht. Und ich erinnere mich, im Frühjahr, da haben wir einen Podcast gemacht und viele andere Wirtschaftsjournalisten auch haben prophezeit, das werde noch böse enden mit der Trumpschen Politik. Vor allem ja, weil damals im April, erinnerst du dich ja auch, da sind ja die Aktienkurse gut gefallen. Und jetzt sind wir im Spätsommer und wenn ich auf die Börsenkurse schaue, dann habe ich doch schon die Frage, ob wir da so richtig lagen damals im Frühjahr. Es ist doch wieder alles gut, was die Börsenkurse angeht. Waren wir Wirtschaftsjournalisten zu pessimistisch? Es läuft doch gut für Trump.
Ja, das ist ein guter Punkt, der natürlich oft auch diskutiert wird mit diesen Börsenkursen. Vielleicht hätten wir schon im Frühjahr nicht einfach sagen sollen, ich glaube auch nicht, dass wir das gesagt haben, nämlich, dass es an den Börsenkursen, dass die irgendwie den Maßstab darstellen für die Entwicklung oder für das Urteil der Politik von Trump. Also zwei Dinge muss man sehen oder drei Dinge. Erstens, Börsenkurse haben noch keine Krise vorausgesagt. Keine der großen Krisen. Das war nicht vor der Finanzkrise der Fall. Das war nicht vor der Inflation der Fall, der jüngsten. Das war selbst in der großen Depression sind die Börsenkurse zwischenzeitlich deutlich gestiegen. Also die Börsenkurse zeigen keine Wirtschaftsprognose. Das ist das eine. Das andere ist, die amerikanische Wirtschaft, so aktuell läuft sie gar nicht schlecht. Das muss man wirklich sagen. Die jüngsten Wachstumszahlen waren nicht schlecht. Schwächer als im Vorjahr, aber nicht irgendwie Krisenanzeichen. Und das Dritte ist, es wird an der Börse überlagert, ein anderer Trend eben sehr stark, und das ist die künstliche Intelligenz. An den amerikanischen Aktienmärkten dominieren bei weitem 8 der 10 größten Unternehmen an der amerikanischen Aktienbörse sind die großen Tech-Konzerne. Sie machen die Entwicklung seit Anfang April wird zu mehr als 50%, der Anstieg der Börse wird zu mehr als 50% von diesen Unternehmen getrieben. Mhm. Also das sind die wichtigen Gründe.
Also das sind die Gründe, warum es gut läuft. Und ich habe auch jetzt von dir gehört, die Börsen sind doch nicht so klug, wie man denkt und sind vielleicht auch dumme Börsen. Aber ich schaue hier auf die Charts und wir nehmen hier Ende des Monats, Anfang September auf. Und der S&P 500 plus 10% seit Jahresanfang, der DAX in Deutschland plus 20, SMI hier in der Heimat in der Schweiz plus 5. Also wie wir schon gerade gesagt haben, also aus Anlegersicht,
ja, die
Börse läuft nicht so schlecht.
Nein, läuft nicht so schlecht. Aber die Börsen, die schauen in die nächste Zukunft. Die haben nicht irgendwie den Blick in die weite Zukunft. Und es sind Einschätzungen, momentane Einschätzungen. Und es ist halt auch so, man hat natürlich erwartet, zum Beispiel, dass die Inflation schnell durch die Decke geht, durch die Zölle. Das ist nicht geschehen. Das hat sicher geholfen. Und eben, wenn wir jetzt über die Börsen nochmal sprechen, die konkreten Indizes, die du aufgezählt hast, S&P 500 und auch der Nasdaq, die sind sehr stark durch die Tech-Unternehmen getrieben. DAX, das ist vielleicht das ganz Spezielle, der ist eigentlich einer der stärksten Indizes dieses Jahres. Der ist natürlich durch diese Pläne der deutschen Regierung ganz stark getrieben, weil da sind es auch wirklich die Rüstungsunternehmen, die durch die Decke gehen.
Anfang August, der berühmte Zollhammer in Höhe von 39%, hat den Schweizerinnen und Schweizern die Feierlaune natürlich gut verdorben. Die Aktienmärkte spielen das in der Schweiz auch nicht richtig wieder, oder?
Nein, aber das ist, also die Aktienmärkte haben schon vorher, der Schweizer SMI war schon vorher schwächer unterwegs als die anderen. Das liegt aber daran, dass unsere Großkonzerne in diesem SMI ja auch nicht auf die Schweizer Wirtschaft ausgerichtet sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die wichtigsten Unternehmen in diesem Index, das sind die Pharmaunternehmen, im Moment gibt es keine Zölle auf Pharmaprodukte aus der Schweiz. Also von daher zeigt der SMI kann, also von der Aufstellung, von dem Aufbau des SMI, also der Schweizer Börse,
kann er das gar nicht zeigen.
Genau, ist gar nicht ausgerichtet.
Die vielen auf KMU und die Pilatus, die sich schwer tun, genau. Die sind ja gar nicht vertreten.
Exakt. Genau.
Du, jetzt, also ich will jetzt keinen Podcast machen nochmal, was da schief lief und warum, wie man hätte jetzt Herrn Trump noch besänftigen können und ob Keller Suter die richtige Frau am richtigen Start war und wer man jetzt alles noch übernehmen müsste da in der Regierung und wie es jetzt weitergeht und ob US-Chef Amati uns vielleicht auch noch aus der Patsche helfen kann. Aber vielleicht ganz kurz von dir deinen Take jetzt. Also wie geht's jetzt weiter? Schaffen wir das oder wird das noch ein bisschen schwierig werden oder schlittern wir in die nächste Krise oder...
Ja.
Schweiz, wie weiter?
Ja, das ist die grosse Frage natürlich. Also ich würde mich da vollkommen übernehmen und ich würde es auch niemandem sonst glauben, wenn er sagen würde, er wüsste genau, wie es hier weitergeht. Der Punkt ist ja einfach, wir hängen von diesem Herrn ab im Weißen Haus, der sehr spontan, sehr ohne einschätzen zu können, wie gerade seine Stimmung, seine Meinungen sind. Und deshalb finde ich auch diese ganze Debatte in der Schweiz, dieses gegenseitige Hickhack, was man da noch hätte sagen oder nicht sagen können. Ich glaube nicht, dass man im Vorfeld das so total schlecht gemacht hat. Ich glaube einfach, man hat vollkommen unterschätzt, wie die amerikanischen Strukturen sind. Wir denken halt aus der Schweiz. Wir denken, wenn wir mit den entsprechenden Leuten reden.
Wir denken zu logisch und zu konsensorientiert. Genau. Und das funktioniert da nicht.
Genau. Und wir setzen auf die Institutionen. Wir denken dann, andere Länder funktionieren auch so. Tun sie ja in der Regel auch, aber die USA im Moment überhaupt nicht.
Kehren wir zurück zu USA. Wir sehen ja mittlerweile etwas klarer, wie Donald Trump ganz konkret die US-Wirtschaft und damit ja auch die globale Wirtschaft umbaut und verändert. Also die amerikanische Wirtschaft ist ja die größte und weltgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat natürlich auch eine Strahlkraft. Wir sehen immer stärker, das war ja auch von vielen Kritikern von Trump und wir haben das in den Podcasts ja auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder thematisiert, der Abbau der liberalen Wirtschaftsordnung, der geht weiter. Warum muss uns das sorgen?
Ja, ich meine, das ist der Kernpunkt, glaube ich, im Ganzen. Wir sprechen dann über die Börse oder über die aktuellen Wirtschaftsdaten, ob die Inflation gleich so oder so reagiert. Ich glaube, der Kernpunkt ist wirklich, was macht unser System stark? Was hat uns zu Reichtum verholfen? Mit uns meine ich die Schweiz mit, also die ganze westliche Wirtschaft, die ganze marktwirtschaftlich orientierte kapitalistische Ordnung.
Aber lass mich da kurz einhaken. Wir wollen jetzt hier keine Volkswirtschaftsvorlesung machen, okay. Aber liberale Wirtschaftsordnung, was heißt das? Korrigier mich. Marktwirtschaft, Freiheit von Privatleuten, Unternehmertum, wir haben Privateigentum, wir haben Wettbewerb, staatliche Eingriffe sind eher die Ausnahme. Also kurzum, also der Markt regelt die Dinge, es gibt eine freie Preisbildung, wir haben Regeln und Gesetze, an die wir uns halten und die Marktteilnehmer halten sich daran, auch die Politik. Und du hast ja gerade angetönt, Wettbewerb bringt mehr Wohlstand, kann man das so zusammenfassen? Das sind doch die Regeln, an denen wir uns halten, aber das ist doch ein Gefüge, so theoretisch es auch klingt. Ist massiv bedroht.
Es ist doch überhaupt nicht theoretisch und jetzt nicht, um doch keine Volkswirtschaftsvorlesung zu machen. Der Kern ist wirklich Wettbewerb. Das alles andere, was du aufgezählt hast, dreht sich um das. Es geht um Machtbeschränkung und um ein System, wo das Effizienteste, wo die besten Prozesse und wo das sich durchsetzt, was die Kunden, was die Leute am liebsten haben. Und das sind diese Elemente Effizienz, Kundenorientierung, die Innovationen hervorbringen, die Leute sicher machen, dass sie auch in diesem Bereich dann die Stärken haben, dass sie nicht von irgendeiner Macht, eines Monopols in der Wirtschaft oder eben durch den Staat da irgendwie ausgebremst werden oder ihnen Vorschriften gemacht werden. Das ist die liberale Ordnung. Und ja, da glaube ich tatsächlich, dass die...
Also machen wir uns nichts vor, es gibt immer wieder Eingriffe auch des Staates. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen, wir haben in den USA gesehen, wie die Autohersteller Bailout geworden, also wie man so schön sagt auf Englisch, also dass die Unterstützung bekommen haben. Es gibt Subventionen für vielerlei Bereiche in der Landwirtschaft, beispielsweise in der Schweiz. Also es gibt natürlich überall Eingriffe des Staates, aber grundsätzlich würden wir sagen, wir haben eine liberale Wirtschaftsordnung bisher in den USA und auch in der Schweiz natürlich gehabt. Aber dieses Regelwerk, diese Werte, die reißt Trump gerade sukzessive ein. Warum macht er das?
Ja, vielleicht nur noch zu diesem Punkt. Natürlich gibt es die perfekte liberale Ordnung nicht und hat sie auch nie gegeben. Aber wir waren uns, es musste dann immer begründet werden bei Eingriffen. Es waren Debatten. Aber grundsätzlich hat keine Regierung in diesem System zumindest, außer im Kommunismus oder in China, sich das herausgenommen, so direkt einzugreifen und zu sagen, die, die ich mag, die sollen Chancen haben, die, die ich nicht mag, die werde ich juristisch verfolgen, die werde ich benachteiligen. Das ist schon eine ganz andere Qualität.
Und warum macht er das und warum wehrt sich niemand?
Das ist eine gute Frage. Also warum es macht, ist nicht so überraschend. Jeder, der irgendwie grundsätzlich wollen, wenn jemand Macht hat und das irgendwie ausbauen kann, dann wird das wahrscheinlich eher gelingen. Das andere ist eine größere Frage jetzt. Das ist tatsächlich interessant. In seiner eigenen Partei scheint mir, gibt es entweder Anhänger oder dann sind die anderen eingeschüchtert. Und ich glaube, da müssten wir jetzt etwas tiefer in die amerikanische Geschichte der letzten Jahre gehen. Aber die Analyse ist richtig. Es gibt keine große Gegenwehr.
Trump-Fans würden sagen, gut, er vertritt seine Interessen einfach pointierter und zugunsten der Amerikaner. Was soll daran falsch sein? Dann müssen die Schweizer und andere Länder eben spuren und die EU und anderen Japan dann eben neue Deals schaffen und am Ende steht halt Amerika dann besser da. Also das Argument kann man ja nicht von der Hand weisen.
Nein, das ist richtig. Also dass ein Land oder eine Regierung für die eigene Bevölkerung das Beste herausholt, ist absolut, das würden wir ja als Demokraten auch wollen von unseren Regierungen.
Da haben wir sie gewählt, genau.
Genau, das war auch das Argument schon in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump. Er hat ja gesagt, ich schaue zuerst für unsere Leute, wenn jeder dasselbe für sein Land macht, dann kommt es am besten raus. Ich glaube, das Problem ist, dass es eben nicht so funktioniert, wenn man einfach sagt, ich schaue für die eigenen auf Kosten der anderen. Weil sehr viele Bereiche ist es eben notwendig, zum Beispiel die Sicherheitsarchitektur oder eben Wirtschaftsbeziehungen, stabile Beziehungen. Wenn man international die Wirtschaft verhängt ist, dann braucht es irgendwo auch Regeln, damit das funktioniert. Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, wenn man allen anderen Zölle auferhebt, dann funktioniert eben das ganze Gefüge viel schlechter. Am Schluss hilft es eben den Amerikanern nicht. Das ist der eigentliche Punkt. Es ist nicht, schadet der den anderen? Das könnte man aus amerikanischer Sicht sagen, okay, ist eben die Politik, wenn es dem eigenen Land am Ende besser geht. Aber es wird den Amerikanern am Ende nicht nützen. Der Bevölkerung meine ich, Einzelnen selbstverständlich wird es nützen.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Lass uns die einzelnen Ereignisse, wo an der liberalen Wirtschaftsordnung ja nicht nur geschraubt wird, sondern eben eingerissen wird, kurz sprechen. Die Angriffe auf die Fed nehmen zu. Erst Fed-Chef Powell, jetzt die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Zuvor liegt schon ein paar Tage zurück, gefielen Herrn Trump die Arbeitsmarktdaten nicht. Völlig unbewiesene Vorwürfe, dass die Zahlen manipuliert seien. Also musste die Chefin der Behörde des Bureau of Labor Statistics dann auch gehen. Und wurde ersetzt. Wir haben die Debatte, dass wenn Goldman Sachs, eine hochrenommierte und langjährig am Markt agierende Investment oder große Bank mit ihren schon seit Jahren agierenden Chefökonomen Inflationsprognosen meldet, dass Herr Trump sich bei dem Herrn Goldman-Chef meldet und sagt, dieser Ökonom müsse entlassen werden. Also das ist schon krass, was da passiert. Wie schätzt du das ein? Also was ich besonders subtil finde, dass man, wenn das durchkommt, dass man gar, und die Fed reden wir vielleicht gleich im Detail nochmal, aber über die Konjunkturdaten, wenn wir denen nicht mehr trauen können, wenn die manipuliert sind, also wenn die Arbeitsmarktdaten wirklich frisiert sein können, da hängt ja wirklich ganz, ganz viel dran. Das versteht vielleicht nicht jeder sofort, aber die Preisgestaltung für Privathaushalte, Kreditvergabe und so weiter, international, nicht nur Amerika, hängt an diesen Daten. Und wenn die manipuliert sind oder verändert worden sind aus politischem Druck, ich meine, da können wir einpacken.
Ja, also das ist ja gleich anschließend an meine letzten Ausführungen wegen dem nützlich sein fürs eigene Land. Ich meine, all diese Beispiele, die du aufgezählt hast, und man könnte noch mehr dazu nennen, es kommen ja fast täglich weitere dazu, die sind natürlich in erster Linie schädlich für die USA selbst. Absolut klar. Und wenn man jetzt dieses BLS, dieses Bureau of Labor Statistics nimmt, die machen nicht nur die Berichte zu den Arbeitsmarktdaten, die extrem wichtig sind, wie du das gesagt hast, in vielerlei, die machen auch die Daten zur Inflation. Also praktisch die beiden wichtigsten Daten. Und die sind wichtig, weil daran hängen zum Beispiel die ganzen Kapitalmärkte, daran hängen die Renten, zum Teil Lohnentscheidungen. Und darauf wollen wir dann später vertieft kommen. Das finde ich auch die wichtigste Institution in diesem ganzen Zusammenhang. Das ist das FED. Wenn das FED irgendwelche Leitzinsen entscheiden soll, woran sollen die sich orientieren? Genau an diesen Größen, an der Teuerung und am Arbeitsmarkt, um einen Eindruck zu haben, wie sieht es in der Wirtschaft aus. Weil daran haben sie sich per US-Gesetz zu halten. Also das kann man gar nicht unterschätzen, wie wichtig das ist.
Ich meine, das sind so ein bisschen salopp gesagt so langweilige Daten, die schauen sich die Ökonomen immer an und man fragt sich immer selber, ja, was interessieren mich die Arbeitsmarktdaten in Amerika, was interessiert mich die Inflationsrate? Aber da hängt, erzähl noch ein bisschen, wirklich ganz, ganz viel dran, auch für mich als Anleger in der Schweiz.
Eben genau. Ich glaube, der erste Punkt ist die amerikanische Wirtschaft. Die amerikanische Wirtschaftspolitik, die daran hängt. Aber du hast recht, es betrifft die ganze Welt. Und das sind Punkte, die wir auch in früheren Podcasts immer wieder hatten. Die ganzen Kapitalmärkte der Welt, die sind extrem stark, erstens auf die USA generell ausgerichtet. Das gilt schon für die Aktienmärkte. Aber ganz speziell noch die Anleihenmärkte. Und die amerikanischen Staatsanleihen, die gelten da als die Grundlage eigentlich des gesamten weltweiten Kapitalmarktsystems, weil sie als die risikolosen Anlagen an sich gelten und die Bewertungen selbst auf den Aktienmärkten basieren darauf. Wenn darauf kein Verlass mehr ist, dann gibt es größere Probleme auf den Kapitalmärkten. Und diese Gefahr besteht. Bis jetzt zeigt sie sich aber, das muss man sagen, in den Anleihenkursen noch nicht. Weil eben auf den Märkten geht man immer noch davon aus, das kann ja am Ende doch gut kommen, vielleicht wird es dann doch nicht so schlimm, so weit kann er nicht gehen. Aber wenn man die Geschichte anschaut, Aktienmärkte, Kapitalmärkte generell, die sind nicht linear. Es passiert was und man hört, das könnte eine Gefahr sein und dann reagieren sie vollständig, sondern oft kommt noch ein bisschen Hoffnung und wenn es dann wirklich klar ist, dass nichts geht, dann kann es zusammenbrechen. War bei den Zöllen übrigens dasselbe.
Ja, und ich lese und höre natürlich auch immer häufiger, dass die Märkte Schwierigkeiten haben und was heißt die Märkte, also wir Anlegerinnen und Anleger, die sind ja die Märkte am Ende, diesen Wandel, diesen gigantischen Wandel, der jetzt gerade bei der FED stattfindet, gar nicht eingepreist haben und auch gar nicht verstehen. Und man denkt so, da gibt es jetzt vielleicht einen neuen Gouverneur und vielleicht wird der Herr Powell dann abgelöst, aber der wollte ja sowieso schon die Zinsen senken, ob jetzt ein neuer die senkt oder nicht, ist ja dann egal. Aber diese Trennung zwischen Politik und Institutionen, FED, die ist ja damit völlig aufgehoben und meine persönliche Meinung ist, wir laufen da ins Desaster.
Ja. Also wenn man die amerikanischen Wirtschaftsblätter anschaut, um da sozusagen amerikanische Quellen zu zitieren und jetzt nicht irgendwie, soll ich sagen, demokratisch beeinflusste, sondern zum Beispiel das Wall Street Journal, das ja Herrn Murdoch gehört, also eher ein konservatives Blatt und nicht eher, sondern ein deutlich konservatives Blatt, dann ist das zum Beispiel in der jüngsten Ausgabe genau drin, nämlich die Märkte unterschätzen die Risiken, die hier auf die Wirtschaft zukommen können. Sie glauben einfach nicht, dass es am Ende so weit kommt. Und das haben wir ja in dieser Zeit, seit Donald Trump an der Macht ist, immer und überall, auch in der Schweiz ja übrigens, immer wieder erlebt, dass man gedacht, wird er am Schluss dann doch nicht machen. Und er hat es einfach immer gemacht. Nebenbei, das war ja die Vorgeschichte der 39%. Alle haben gesagt, das wird nicht kommen, selbst als sie kamen. Alle Berichte, selbst die Analysenberichte der Banken, das wird dann schon wieder runtergenommen innerhalb von einer Woche. Nix, es ist geblieben. Also da bin ich etwas vorsichtig mit diesem Zweckoptimismus. Ich nenne es mal so.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Lass uns über einen anderen Trend sprechen, den ich interessant finde. Manche Beobachter fragen sich, ob Trump es nicht längst schon genau wie China macht und eine zentralistisch geführte, sagen wir es ehrlich, unfreiere Wirtschaft anstrebt.
Ja, ich meine, das sind die Beispiele, die du genannt hast, oder? Also in China kennen wir das zum Beispiel mit der Wirtschaftsstatistik. Wir brauchen andere Größen, um irgendwie eine Einschätzung zu haben.
Jedes Jahr plus 6%,
ja,
oder?
Genau. Wir haben dann so Sachen wie Lichter aus dem Weltraum, um zu sehen, wie da wirklich die Wirtschaftstätigkeit ist. Aber die Zahlen selbst sind nicht sehr verlässlich. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Das andere Beispiel ist natürlich eben die Institutionen. Wer die leitet, sind sie nahe an der Kommunistischen Partei oder nicht? Und dann kommt noch das andere dazu, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich den direkten Druck und Einfluss auf die Unternehmen.
Wie meinst du das? Erzähl das ein bisschen.
Ja, das ist zum Beispiel dieses Beispiel, das wir jüngst gesehen haben mit Intel, oder? Intel ist ein Chip-Unternehmen, eines, das kennen wir noch von früher, oder? Also zumindest, wenn man etwas älter ist wie ich. Das war ja überall in allen Computern drin, das war das führende Unternehmen, ist aber ziemlich ins Hintertreffen geraten. Und dann hatten die einen neuen CEO, dann hat der Herr Trump den kritisiert und hat praktisch gefordert, dass er abtritt. Dann ist dieser CEO, wie das eben in den USA mittlerweile läuft, ist ins Weiße Haus gepilgert, hat sich im übertragenen Sinn in den Sand geworfen vor ihm. Und dann hat der Herr Trump gesagt, okay, der Typ ist cool, wir beteiligen uns als Regierung nun an dieser Intel. Faktisch bezahlt er gar nicht mehr, als sowieso durch ein anderes Gesetz sowieso Intel erhalten hat. Aber der große Unterschied ist, dass jetzt die Intel hier den Finger dreht, nicht die Intel, die US-Regierung hier 10% Anteil hat. Und man kann sagen, gut, es geht um Sicherheit, wieso soll die Regierung das nicht haben? Aber in diesem Fall ist es problematisch, weil wir von Herrn Trump wissen, dass er direkt eingreift. So, wenn jetzt also Intel irgendwo auf den Märkten auftritt, irgendwo etwas kauft oder verkaufen will oder Deals eingehen will, was werden die anderen Seiten tun oder denken? Sie wissen, dahinter steckt die US-Regierung, dahinter steckt Donald Trump. Wenn wir nicht mitspielen, kann der auch Druck auf uns machen. Ja, was ist das Problem? Das, wo wir vorher darüber gesprochen haben, es ist dann nicht mehr die Effizienz, wie gut die Firma Intel unterwegs ist.
Der Markt
ist.
Funktioniert nicht mehr.
Genau. Und sie ist nicht gut unterwegs. Ist das ein Anreiz, das besser zu machen? Was ist das Signal für andere Unternehmen? Wir müssen einfach nahe sein am Trump und nicht in dem Sinn am besten sein auf den Märkten. Das ist übrigens etwas, was aus der Regierung und auch von Trump selber gekommen ist. Ja, das Beispiel mit Intel könnten wir noch mit anderen wiederholen. Und Intel ist übrigens nicht das einzige Beispiel, das es schon gibt.
Gut, wir haben auch bei Nvidia jetzt gesehen, genau, dass der amerikanische Präsident beispielsweise sagt, gut, wir möchten beteiligt werden an den Einnahmen. Auch seltsam, oder? Ja, um es mal freundlich zu formulieren.
Sehr seltsam. Das ist ja auch übrigens, Nvidia hat einen gewissen Dämpfer gehabt weiterhin extrem guten Zahlen, weil sie extrem unsicher sind, was die weitere Zukunft betrifft. Es geht da um die Lieferungen dieser Chips, also nicht der Top-Chips von Nvidia, sozusagen die nächste Stufe, nach China. Das kann man ja, wenn man jetzt wieder dieses Intel-Beispiel nimmt, sagen, ja gut, das ist ein bisschen problematisch, wenn man da Nvidia-Chips, vielleicht nicht die allermodernsten, aber immer noch moderne, nach China liefert, also zum strategischen Konkurrenten. Aber Donald Trump sagt, okay, machen wir wollen einfach damit mitverdienen, 15% an diesen Einnahmen. Das ist natürlich, das passt überhaupt nicht zusammen, außer eben man sagt, die Regierung will einfach die Finger drin haben und will mitverdienen. Wie das überhaupt funktionieren soll, ist aber noch offen. Umso mehr, als dann zum Beispiel der Herr Lutnick, ein weiterer Vertreter der Regierung, am Fernsehen gesagt hat, den Chinesen liefern wir nur noch lausiges Zeug und die bezahlen viel dafür, worauf die Chinesen gerade gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir gar keine Nvidia mehr kaufen.
Ja.
Also das zeigt einfach die Dynamik, die hier dann losgeht.
Aber Menschen, die uns jetzt zuhören, sagen vielleicht, komm, Höfinghoff und Die Meier, jetzt reißt euch mal zusammen, auch andere Länder haben eine sehr stark geprägte Wirtschaft, die von der Politik eingenommen wird. Beispielsweise jetzt auch in Deutschland, dass man sagt, Volkswagen beispielsweise ist das Land beteiligt. In der Schweiz gibt es ähnliche Beispiele, wo der Staat seine Finger mit im Spiel hat. Also so liberal sind wir dann ja auch nicht. Und es kommt jetzt nicht darauf an, ob man zwar in Intel noch ein paar Prozentpunkte hat als Staat und ob da Trump da ein bisschen mitredet. Was sagst du auf solche Kritik?
Ja, das ist, ich finde die Kritik berechtigt und ich finde sie wichtig und darauf müssen wir, also muss man eine Antwort haben. Ich glaube, der Punkt ist nicht, wenn das Intel alleine wäre. Wenn das BLS alleine wäre, wenn es gibt ja noch die vielen anderen Beispiele. Beim Fed würde ich nicht mehr sagen, wenn es das alleine wäre, weil das Fed ist eine ganz andere, eine viel, viel gefährlichere und schlimmere Sache. Aber wenn wir alles zusammennehmen, dann gibt sich ein Bild, dass wir so nicht in anderen wirklich liberalen Wirtschaften sehen.
Gut, in Russland.
Ja, ich habe
vielleicht China.
Das ist ein guter Punkt, oder? Ich habe bewusst gesagt, dass wir nicht in liberalen Volkswirtschaften sehen. Und hier ist der nächste Punkt, auch wenn man mit Europa vergleicht. Die USA ist eben gerade, das war immer das Gegenbeispiel. Die USA war in diesen Punkten viel liberaler. Die haben immer auf die Europäer geschaut und gesagt, die greifen, das sind ja halbe Sozialisten
Frankreich
in Europa.
Frankreich kennt das natürlich auch, das Zentralistische.
Genau. Und jetzt machen es die Amerikaner. Das ist der Wandel. Es ist tatsächlich so, natürlich, wie früher in diesem Podcast, also vor ein paar Minuten gesagt, die perfekte liberale Wirtschaft gibt es nicht. Aber das ist kein guter Grund, um es noch immer noch schlimmer zu machen. Ich glaube, die Entwicklung hier ist beunruhigend, nicht das einzelne Beispiel, mit Ausnahme des FED. Diese Entwicklung ist sehr gefährlich.
Wie sind die kurz- und langfristigen Folgen für die Schweiz durch diese Entscheide, die wir jetzt da aus USA sehen? Und die nächste Frage, wie kann man sich denn darauf in der Schweiz dann einstellen? Egal, ob ich jetzt Klein- oder Großanleger bin, ob ich jetzt auch als Privathaushalt vielleicht über meine Pensionskasse dann mitgefangen bin oder als ich Unternehmerin oder Unternehmer im KMU jetzt plötzlich Entscheide zu treffen habe. Also wie sollen wir uns aufstellen hier in der Schweiz darauf, auf diesen Wandel?
Ich glaube, wir müssen in der Schweiz uns einfach bewusst sein. Das tönt ein bisschen abgedroschen, weil es schon 100-mal geschrieben und gesagt wurde. Wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass die alte Ordnung, wo wir uns verlassen konnten auf Machtverhältnisse, Regeln. Auf Regeln, auf internationale Institutionen, dass die vor unseren Augen zusammenbricht. Und das ist für die Schweiz ein Problem. Was bedeutet
wir
das jetzt?
Wir ticken anders.
Ja, wir ticken anders. Aber ich glaube, die Vorstellung daraus zu schließen, wir machen alles total falsch und müssen jetzt irgendwie uns sofort total ändern.
Sollen wir auch so werden? Der Bundesrat diktiert jetzt dem Bundesamt für Statistik, wie die Inflationszahlen sind.
Das ist eine extrem wichtige Frage, weil genau solche, vielleicht nicht gerade dieses Beispiel, aber es gibt dann so Ideen, wie wir jetzt irgendwie uns auch in den Sand werfen müssen, auch irgendwie alles ändern sollten in unserer Wirtschaft. Es ist das Gegenteil. Wir müssen da, wo wir stark sind, auf diese Stärken uns berufen, nicht nur berufen gegen außen, sondern vor allem auch
sie
gegen
leben
innen.
Und durchsetzen.
Genau. Wir haben eine Tendenz gehabt in der Schweiz, wo wir unseren Wohlstand und unsere Stärke für gesichert gehalten haben und gedacht haben, wir können jetzt nur noch die Frage stellen, wer soll wie viel davon bekommen. Und das geht wirklich nicht mehr so weiter. Wir müssen wirklich.
AHV 13.
Ja, das ist das schönste Beispiel, oder je nachdem, schön in Anführungszeichen, ist nicht das einzige, es sind ja noch mehrere solche Vorstöße
wir
unterwegs. Streiten
über den Eigenmietwert.
Genau. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass unsere hergebrachten Stärken auf ein System gebaut haben, das es so nicht mehr gibt. Und jetzt müssen wir auf diese hergebrachten Stärken eben für eine neue Zeit wieder anpassen. Und das sind wir schon dazu in der Lage. Das schöne Beispiel ist immer der Franken. Der teure Franken war für die Schweizer Wirtschaft immer eine Herausforderung, aber durch diese Herausforderung sind wir stärker geworden.
Und der wird ja nicht schwächer in letzter Zeit.
Nein, das wird er nicht. Und mit diesen Unsicherheiten ist das erst recht nicht zu erwarten. Also von daher, wir haben Aufgaben im Inland zu bewältigen, in allererster Linie.
Ich will jetzt nicht das große EU-Fass aufmachen, aber zum Schluss noch die Frage an dich. Die Zölle und die Reaktion darauf sind das eine. Aber es stellt sich immer mehr die Frage, wie und wo sich die Schweiz positionieren will. Richtung USA oder Richtung China oder doch vor der Tür Richtung EU?
Ich glaube, die Stärke der Schweiz ist, dass sie offen geblieben ist für alle, ohne irgendwo ihre Kernanliegen aufzugeben. Und irgendwo in diesem Dickicht werden wir uns zurechtfinden müssen. Aber uns ganz an den Hals von irgendjemandem von denen, die du aufgezählt hast, zu werfen, würde ich jetzt absolut nicht empfehlen. Das war ja bis jetzt auch die Stärke der Schweiz, dass sie das nicht gemacht hat und diesen Dickicht trotzdem sich gut durchgekommen ist. Ich sage nicht, das ist eine einfache Sache, aber ich glaube nicht, dass es eine Alternative dazu gibt.
Und ob die Schweiz jetzt gut oder schlecht aufgehoben wäre in der EU, ich glaube, das lösen wir jetzt nicht mehr in dieser Podcast-Folge, Markus.
Gerne.
Dann machen wir mal eine Extra-Folge, oder?
Genau.
Dann machen wir mal eine Extra-Folge. Markus, danke dir für deine Insights. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Zuschriften an podcast@handelszeitung.ch. Und wir freuen uns nicht nur über eure Rückmeldungen per E-Mail, sondern wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.